Ja, ich darf euch auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Ich wiederhole mich, ihr seid ein wunderbarer Anblick von hier vorne. Die Bibel sagt über euch, ihr seid Männer und Frauen des Wunders. Ist das nicht schön? Ja, ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken für deine Gegenwart und wir bitten dich um dein Erbarmen, dass du tust, was nur du tun kannst. Dass wir dein Reden in unseren Herzen vernehmen, dass du jeden Einzelnen von uns ansprechen kannst. Herr, du alleine hast Worte des Lebens und wir bitten dich, rede du, Herr, und lass du mich nicht im Wege stehen. Wir möchten dich um Gnade bitten, auch für die Übersetzung. Schenke da auch deinen Segen. Amen. Ja, ich möchte einen Text lesen aus 1. Mose. 1. Mose 13, die Verse 5 bis 11. Und da heißt es, und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. So gab es dann Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Lande. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch keinen Streit zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan und Lot brach auf nach Osten. So trennten sie sich voneinander. Die Geschichte ist bekannt. Lot und Abraham standen vor einer folgenschweren Entscheidung. Abraham hatte es im Endeffekt da etwas leichter, weil er Lot nämlich die erste Entscheidung überließ und sich dann nur noch anzuschließen brauchte, wobei die Entscheidung natürlich risikobehaftet war. Lot wählte also zuerst und es ging total daneben, existenziell daneben. Es soll heute um ein Thema gehen, das unser Leben von Anfang bis Ende beherrscht und das, ob wir wollen oder nicht. Hier gibt es tatsächlich keine Wahl. Wir müssen und wir werden, ob wir wollen oder nicht, täglich und im Leben überhaupt eine Menge an Entscheidungen treffen müssen. Hirnforscher gehen davon aus, dass wir heutzutage bis zu 20.000 Entscheidungen pro Monat, nein, pro Tag treffen. 20.000 Entscheidungen pro Tag. Wahnsinn. Viele natürlich unbewusst und mehr oder weniger automatisch. Und diese Entscheidungsfähigkeit, das ist eine große Verantwortung, aber es ist auch das, was den Menschen auszeichnet. In der Entscheidungsfähigkeit des Menschen, da liegt ein Stück weit seine Würde. Es ist nicht immer einfach und oft wünschten wir uns, es wäre anders. Aber die Entscheidungsfreiheit, die Fähigkeit, selbst entscheiden zu können, zeichnet uns aus. Und diese Entscheidungsfähigkeit, das ist auch im Willen Gottes begründet. Diese Entscheidungsfähigkeit ist der Sinn für all das, was wir überhaupt in der Bibel finden. Ja, der Baum der Erkenntnis im Garten Eden, es war paradiesisch, wie das Wort Paradies ja schon sagt, aber eigentlich alles gut. Aber dann gab es diesen Baum der Erkenntnis, der sozusagen ein Ausweg aus dem Paradies war. Und der Mensch konnte sich dafür entscheiden. Also diese Entscheidungsfähigkeit, die ist unumgänglich, der Adel des Menschen. Und diesen Baum der Erkenntnis, den finden wir in anderer Form in Golgatha wieder oder auf Golgatha wieder. Auch da haben wir wieder diesen Baum der Erkenntnis, den Baum der Entscheidung. Wer nicht entscheiden kann, der ist ein Sklave. Und es ist furchtbar, wenn Menschen durch Sucht oder auch durch Krankheit, wenn ihnen die Entscheidungsfähigkeit genommen wird. Das ist ein Drama. Denn das macht den Menschen ein Stück weit aus. Jesus Christus ist Ja und Amen. Klare Ansage. Die Bibel sagt uns, dein Ja, dein freiwilliges Ja, sei ein Ja. Und Paulus schreibt, Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Eine klare Aussage, eine klare Positionierung. Der amerikanische Ökonom Jack sonst wie Knitsch, empfand den sogenannten, er hat einen Versuch gemacht. In seinem Experiment von 89, da schenkte er Studentin eine Kaffeetasse. Und er hat sie dann gefragt, ob sie bereit wären, die Tasse gegen einen Schokoladenriegel einzutauschen. 90% behielten aber lieber den Becher. Und das waren keine Diabetiker. Es war Zucker im Kaffee. 90% behielten also lieber den Kaffee. Dieselbe Nummer funktionierte allerdings auch andersherum. Die Leute bekamen zuerst einen Schokoriegel und dann wurden sie gefragt, ob sie den Schokoriegel gerne gegen einen Kaffeebecher austauschen wollten. Was denkt ihr, wie ist das ausgegangen? 90% sind beim Schokoriegel geblieben. Das ist ein Ding. Im Fachjargon nennt man das Entscheidungsparalyse. Und das bedeutet, dass wir uns schlicht und ergreifend nicht entscheiden wollen. Wir wollen keine Entscheidung treffen. Wir wollen einfach, dass alles so ist, wie es ist. Es mag zwar nicht gut sein, aber es ist ja irgendwie. Wir wollen uns nicht entscheiden. Hauptsache, es bleibt alles beim Alten, auch wenn das vielleicht gar nicht so gut ist. Wenn wir keine Entscheidungen treffen, dann geraten wir in Abhängigkeit zu anderen Menschen. Denn wenn du keine Entscheidung triffst, dann werden das andere für dich tun. Wer keine Entscheidung trifft, der trifft ungewollte Entscheidungen, weil nämlich das Leben darauf keine Rücksicht nimmt. Das Leben, es geht einfach weiter. Und wenn du dich nicht entscheidest, dann triffst du ungewollt doch Entscheidungen. Gerade in geistlicher Hinsicht ist es fatal. Uns begegnen in der Bibel viele Menschen, die eine Erkenntnis Gottes hatten, die manches mitbekommen haben. Aber sie haben ihren Kaffeebecher oder ihren Schokoriegel festgehalten. Dazu gehört zum Beispiel Herodes. Herodes liebte das Wort Gottes. Er liebte Johannes den Täufer nicht, der ständig kam und ihn beleidigte. Ja, der sagte ihm nämlich, du bist ein Ehebrecher. Und dann heißt es, Herodes liebte es, Johannes zu hören. Das ist ein Ding, ne? Er hatte Freude am Wort Gottes, aber traf keine Entscheidung. Sein Ende war erbärmlich. Denken wir an Pilatus. Auch er war Jesus mehr zu als abgetan und dennoch mitschuldig an seinem Tod. Denken wir an Agrippa in der Apostelgeschichte. Der sagt dem Paulus, wenn ich dir so zuhöre und du so weitermachst, na dann bin ich ja versucht, auch bald ein Christ zu werden. Stand kurz davor, hat es nicht getan. Keine Entscheidung. Denken wir an die Frau von Lot, als Gott Lot errettet hat aus Sodom. Sie zogen aus aus der Stadt, die unter dem Gerücht stand, aber die Frau, ja, sie ging mit, aber nicht so ganz, nicht so wirklich, schaute nochmal zurück und bums, was aus. Keine klare Entscheidung. Und so hat es Israel in seiner ganzen Geschichte gemacht. Paulus schreibt in 1. Korinther 7, ihr seid teuer erkauft. Und dann sagt er, werdet doch nicht der Menschenknecht. Das ist ein herrliches Wort. Freiheit von der Abhängigkeit. Freiheit von der Abhängigkeit auch zu anderen Menschen. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht der Menschenknecht. Und diese Freiheit, die finden wir nur in der Bindung an Jesus. Hast du Jesus, dann bist du wirklich frei. Aber zu dieser Freiheit gehört Mündigkeit. Und zur Mündigkeit oder Mündigkeit bedeutet Entscheidungsfähigkeit. Die Bibel fordert uns auf, immer wieder neu Dinge zu verlassen und neue Dinge anzuziehen. Dinge zu verlassen, neue Dinge zu ergreifen. Der Schreiber im Hebräerbrief, der sagt ja was Interessantes. Der sagt im Hebräer 6, deshalb wollen wir das Wort von Anfang des Christus verlassen und uns der vollen Reife zuwenden. Nicht wieder an den Grund legen mit der Buße von toten Werken, dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegungen, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Finde ich interessant, ja, die Aufforderung weiterzugehen. Und dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, all das lasst uns verlassen. Also hinter uns lassen und weitergehen eben. Was für ein Abenteuer. Wenn man liest, was man da alles verlassen soll, dann ist das praktisch alles, was wir glauben. Also fragt man sich, wohin soll die Reise gehen? Ja, aber Leben im Glauben ist ein ständiges hinter sich lassen, vorangehen, und es ist immer mit Entscheidung verbunden. Und dann ringt man und man möchte die Entscheidung abgenommen bekommen. Die bekommst du nicht abgenommen, denn das ist der Adel des Menschen. Wir haben eben gehört, wir haben pro Tag bis zu 20.000 Entscheidungen zu treffen. Und hier ist es notwendig, dass wir gewisse feste Vorentscheidungen treffen. Alle Menschen treffen solche Vorentscheidungen. Ja, weil sonst könnte man diese Masse ja gar nicht verwalten. 20.000, da bist du ja schon verrückt, wenn du nur kurz dran denkst. Ja. Also wir brauchen Vorentscheidungen, ein Sieb. So die üblichen Vorentscheidungen sind, wähle immer nur das Angenehmste. Vermeide das Unbekannte. Vermeide Konflikte. Folge immer dem Rat der Mehrheit. Solche Vorentscheidungen, die sind notwendig. Die sind notwendig, allerdings sind sie, wenn sie verkehrt sind, extrem gefährlich, weil sie ja alles andere ausklammern. Also diese Sache mit diesen Vorentscheidungen, wir brauchen sie definitiv. Aber es ist wichtig, diese Vorentscheidungen auch immer wieder zu überprüfen, weil sie eben einfach alle anderen Dinge ausklammern. Die wichtigste Grundentscheidung ist natürlich die, wie ich mit Gott umgehe. Irgendein Bischof, der formulierte einmal, in seinem faktischen Lebensvollzug kann der Mensch aber nicht unentschieden bleiben. Entweder betet er zu Gott oder er betet nicht. Entweder ringt er mit Gott oder er tut es nicht. Entweder Gott hat in seinem Leben für ihn Bedeutung oder auch nicht. Sein konkretes, praktisches Leben ist die Antwort auf die Frage, glaubst du, dass es einen Gott gibt oder glaubst du, dass es keinen Gott gibt? Möchtest du mit Jesus Christus leben? Das ist die Frage, die über der ganzen Weltgeschichte steht. Möchtest du mit Jesus Christus leben? Das ist die eine existenzielle Anfrage. Und es ist eine Anfrage, die beantwortet werden soll. Es ist eine Anfrage, die beantwortet werden wird. Definitiv. Denn kurioserweise gehen die meisten Menschen der Frage nach Gott aus dem Weg. Und allerdings ist gerade diese Frage nach Gott, die Frage nach Jesus Christus, eine Frage, die definitiv beantwortet wird. Denn keine Entscheidung ist definitiv auch eine Entscheidung. Und wir werden in den Gesprächen auf den Straßen weniger Menschen finden, die sagen, nein, ich bin gegen Gott. Die Masse der Menschen wird sagen oder wird sich scheuen, sich überhaupt zu äußern und sich zu positionieren und eine Entscheidung zu treffen. Aber ihr Lieben, genau das ist die Entscheidung. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Nichts und niemand kommt vorbei an der Frage nach Jesus Christus. Und nichts und niemand steht dir in dieser Frage bei. In dieser Frage, in dieser einen Frage stehst du alleine da. Ja oder nein? Du kannst dich jetzt einfach wegdrehen, kannst aus dem Gottesdienst gehen, kannst sagen, oh, hier gehe ich nie wieder hin. Das kannst du tun, was schade wäre. Aber um die Entscheidung, da kommst du nicht drum herum. Kannst sogar nach Dankerode ziehen. Das ist, oder sonst wohin, ja, irgendein Dorf im Harz. Du wirst der Frage nicht entgehen. Wenn wir mit Jesus Christus leben, dann ist eine zweite mögliche Vorentscheidung die, dass ich sage, festlege, ich orientiere mich in allen Entscheidungen der Heiligen Schrift am geoffenbarten Willen Gottes. Ich möchte den Willen Gottes an die erste Stelle setzen und orientiere mich an seinem Wort immer. Es kann eine Vorentscheidung sein. Es ist eine gute Vorentscheidung. Man klammert vieles gleich aus. Eine weitere gute Vorentscheidung ist die, dass ich sage, ich werde bei jeder Entscheidung immer beten. Tolle Grundlagenentscheidung. Ich werde immer in Absprache mit meiner Familie handeln. Ist auch eine tolle Vorentscheidung. Sonntags gehe ich dahin, wo meine Brüder und Schwestern im Glauben sind, um mit ihnen zusammen auf Gott zu hören. Immer. Es gab ein Interview, da haben sie Baptisten aus ganz weit weg in Russland irgendwo interviewt. Da, wo es richtig kalt ist, 40 Grad unter Null im Winter. Und da haben sie interviewt, da haben die Geschwister gesagt, wir gehen immer zum Gottesdienst. Immer. Und die gehen zu Fuß. Im wahrsten Sinne des Wortes, die gehen zum Gottesdienst. Da haben sie Bilder gezeigt, hat einen Eimer Wasser ausgekippt. Das Wasser auf Verzicht, das ist sofort trocken, das ist einfach nur noch Dampf, so kalt ist es da. Haben sie gesagt, ja, was machen Sie denn, wenn es 40 Grad unter Null ist? Dann hat er gesagt, dann gucken wir nicht mehr aufs Thermometer. Sonntags gehe ich hin, wo meine Brüder und Schwestern sind. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann stehe ich dazu und entschuldige mich immer. Übrigens ist das wirklich die coolste Lösung. Wenn dir mal jemand an den Hals will, ja, gesteh einfach und sag, tut mir leid und ich bitte dich um Vergebung. Und der andere ärgert sich, dass er dir nicht in den Hals kann. Ne? Also das ist cool. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, ja, stehe ich dazu. So. Hier sind tatsächlich Prinzipien wichtig. Ich muss Vorentscheidungen treffen, bevor es in der Praxis ernst wird. Bevor die Krise kommt, bevor die Versuchung, die riesige Chance oder die Entmutigung kommt. Am besten jetzt hier und heute. Es gibt ein schönes Beispiel. Josef und Samson oder Simson. Ich glaube, die Ossis sagen Simson, ja, wegen dem Moped. Josef oder Samson. Josef hat eine wunderbare Chance bekommen. Eine wunderschöne Adelige aus Ägypten. Die wollte mit ihm ins Bett. Ja, und was für eine Gelegenheit. Wer kann da widerstehen? Die zarteste Versuchung, seitdem es Schokolade gibt. Das ist nicht rassistisch gemeint. Das weiße Schokolade. Wie konnte Josef dem entgehen? Weil er klare Vorentscheidungen hatte. Er brauchte nicht nachzudenken, oh, soll ich oder soll ich nicht. Nein, die Haare standen ihm zu Berge und er floh. Und weg war er. Er hatte eine klare Vorentscheidung. Simson, auch ein Mann Gottes, Samson. Immer ein Auge offen für das Hübsche dieser Welt. Ja, immer so ein bisschen gucken und na, nur gucken. Ja, ihr wisst, wie die Geschichte ausging. Der war auch ein Mann Gottes. Aber der hatte keine Vorentscheidung getroffen. Und wir brauchen diese Vorentscheidungen. Die meisten Entscheidungen treffen wir übrigens spontan. Wir lassen uns unbewusst von unseren Institutionen oder auch früheren Erfahrungen leiten. Und wir haben bei diesen Entscheidungsfindungen als Christen so ein wunderbares Vorrecht. Ihr Lieben, das, was wir haben, kann kein Mensch bezahlen. Wir haben einen Weg durch das Leben und das ist Wahnsinn. Gibt ja dieses Lied, Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Das ist cool. Jesus, der gute Hirte, der uns führt. Es gibt dieses Lied, was komischerweise immer bei Beerdigungen gesungen wird. Und zwar so nimm denn meine Hände. Ich finde, das ist bei der Beerdigung ein bisschen spät. Hier heißt es, so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Und jetzt kommt es, eigentlich bräuchte das nur auf die Wand zu schreiben und tut das einfach. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, dann nimm mich einfach mit. Wir haben ein so großes Vorrecht in all diesen Fragen unseres Lebens. Wir haben einen Herrn, der uns vorangeht, dem wir einfach hinterhergehen können. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Wir müssen nicht rumlaufen wie die Blinden. Wir erleben die Führung Gottes, das ist das eine. Und dann redet Gott zu uns. Können wir den Eindrücken, den Impulsen von Gott folgen? Paulus sagt einmal, ja, und da ging ich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Nicht gebetet. Gott hat geantwortet. Können wir den Impulsen von Gott folgen? Können wir uns entscheiden, dem Geist zu folgen? Das muss man einfach als guter Deutscher sagen. Hat Gott uns nicht einen Verstand gegeben? Ja, das hat er. Dem einen mehr und dem anderen noch mehr. Hat Gott uns nicht in erster Linie einen Verstand gegeben? Viele unserer Entscheidungen treffen wir unbewusst und aus dem Bauch raus. Was denkt ihr? Sind Entscheidungen aus dem Bauch besser oder sind sie schlechter? Ja, wenn ich schon so frage, ja, ihr würdet natürlich normalerweise sagen, alle immer schlechter. Aber die Wahrheit ist, Entscheidungen aus dem Bauch, also nicht rationale Entscheidungen, sind mindestens statistisch mindestens genauso gut wie die rationalen Entscheidungen und eher besser. Ich habe diese Predigt vor einem Monat das erste Mal gehalten. Inzwischen ist der Nobelpreis verliehen worden. Das Witzige ist, der Nobelpreis für Psychologie, den hat jemand bekommen, wisst ihr weshalb? Der hat den bekommen, weil er entdeckt hat, dass erfolgreiche Politiker und Wirtschaftsunternehmer die meisten ihre Entscheidungen aus dem Bauch treffen. Das ist ein Ding. Nicht die Ratio. Wir als griechisch geprägte Menschen, ja, wir haben es so mit der Ratio. Und er bekommt einen Nobelpreis, weil er festgestellt hat, dass die erfolgreichen Leute gar nicht danach gehen. Das ist ein Ding. Über die Macht der Intuition, da schrieb ein Mensch in New York, Malcolm Gladwell, einen aufsehenerregenden Bestseller. Wie Gladwell sind inzwischen viele davon überzeugt, Bauchentscheidungen sind um keinen Deut schlechter als die Entscheidungen des Verstandes, dafür aber zigmal schneller. Logisch, ja? Wohl dem, der nicht erst denken muss. Ne? Dann ist der Spruch gar nicht mehr wahr. Erst denken, dann reden, ja? Nein, erst fühlen und dann reden. Ne? Geht schneller und... einen weiteren Versuch, da kommen da so Versuche, und ein Versuch ist interessant. Ein weiterer Versuch stammt von dem US-Neurologen Antonio Damasio von der Universität Iowa. Er schloss Probanden, Anfang der 90er Jahre schon, an einer Art Lügendetektor an und ließ sie mit präparierten Karten spielen. Das erste Kartenspiel warf große Gewinne ab, das zweite nur sehr kleine. Beide Kartenstapel waren mit roten Karten durchsetzt, für die man Strafe zahlen musste. Der Trick, in dem zweiten Stapel, wo also weniger zu gewinnen war, in dem zweiten Stapel, da gab es weniger Strafkarten. Langfristig lohnte es sich also damit zu spielen. Ab der 50. Karte, da dämmerte das den meisten Probanden, ab der 50. Karte. Die Auswertung des Detektors aber brachte die eigentliche Sensation. Der Instinkt hatte die Probanden schon bei der 10. Karte gewarnt. Das ist ein Ding, ja? Wenn die menschliche Intuition schon so zuverlässig ist, wie viel mehr ist es dann der Geist Gottes, der in uns wohnt? Jetzt, wo wir auch noch erleuchtet sind vom Heiligen Geist. Gott sagt in der Schrift schon im Alten Testament, wo Israel gerade das Wort Gottes bekommen hatte, da sagt Gott, ich will meinen Engel dir voraussenden und dem folge. Der wird dich führen und leiten. An anderer Stelle heißt es dann, und wenn du zur Linken abweichen sollst, dann wirst du eine Stimme hinter dir hören, die dir ins Ohr flüstert. Geh zur Linken, geh zur Rechten. Schon im Alten Testament. Wie viel mehr im Zeitalter der Gemeinde und des Geistes Gottes. Und ich glaube, unsere iranischen Freunde, die sind da, haben es dann nicht unbedingt so schwer mit dieser griechischen Rationalität. Paulus bezeichnet die übrigens als Götzenfestung, als Götzenbollwerk, die Ratio bzw. die Logik. Ist interessant. Was ist wichtig? Wichtig ist, dass wir in alledem nüchtern sind, gehorsam und eine Reife im Glauben anstreben. Ja, wir brauchen eine Reife, dass auch unsere Aufgabe als Prediger, als Pastoren Menschen da in die Lage zu versetzen, dass sie selbstständige Entscheidungen treffen können. Gott ist ein lebendiger Gegenüber, der sich uns mitteilt und uns auch berät. Was ist, wenn wir keine Führung erleben? Wenn Gott uns einfach nichts zeigt, nichts führt? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, die Entscheidung ist noch nicht zu treffen. Ja, man wartet einfach weiter. Oder aber die zweite Möglichkeit ist, tu, was dir vor Augen ist, denn ich bin mit dir. Gott hat durch Christus ein grundsätzliches Ja zu dir. Und viele Entscheidungen, da haben wir die Freiheit tatsächlich. Ja? Gott hat grundlegend ein Ja zu dir. Und es gibt Entscheidungen, wo Gottes Wille natürlich unbedingt entscheidend ist. Aber nochmal, hier spielen die Vorentscheidungen eine gewaltige, ja, eine tatsächlich existenzielle Rolle. Und deshalb müssen wir unsere grundlegenden Entscheidungen treffen und diese aber auch immer wieder einmal überprüfen. Wenn wir Entscheidungen getroffen haben, dann heißt es, diese auch auszuführen. Ja, weil die Entscheidung, die beste Entscheidung nützt nichts, wenn du es nicht tust. Und da sollten wir forsch vorangehen. Wir haben nämlich einen Herrn im Himmel und nicht nur im Himmel, der auf uns aufpasst. Aber dann gilt es wirklich, das Herz in die Hand zu nehmen. Ja, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich werde diesen Weg jetzt gehen, ich werde das jetzt tun. Ja, das heißt, der Ängstliche, der stirbt 1000 Mal. Ja, weil er sich nicht traut, der guckt das Ding einfach an. Und Luther ermutigt, ist ein bisschen außergewöhnlich, Luther sagt, wenn schon jemand sündigt, dann aber bitte mit Karacho und volle Kanne. Ja, ist interessant, wie er darauf kommt, man kann ihn jetzt schlecht interviewen, aber vielleicht hängt es damit zusammen, Gott möchte klare Entscheidungen. Ja, darum sagt Gott in dem Schreiben an Laodicea, ich habe wider dich, dass du lau bist. Wärest du doch für mich oder wärest du doch gegen mich? Das wäre doch hier klare Entscheidung. Man sagt Butter bei den Fischen, ne? Also ja oder nein, aber doch nicht dieses Rumgeeier. Warum? Entscheidungsfreiheit macht unseren Adel aus. Wenn du etwas für richtig hältst, dann tu es auch. Und das Schöne ist, wenn es verkehrt war, Jesus starb für deine Sünde, für dein Versagen, für dein Scheitern. Er vergibt und er hat auch die Folgen unserer Sünde getragen. Jesus kann deine Fehler ausbügeln und daran ist er wirklich gut und vor allem erprobt, wenn man so in unser Leben schaut. Die beiden wichtigsten Entscheidungen ist, die erste, möchtest du dein Leben mit allen Konsequenzen Jesus Christus anvertrauen? Erstmals oder mit neuer Konsequenz? Dann ja und ja mit Karacho, mit aller Entschiedenheit. Und die zweite Frage, darf Jesus wirklich dein Herr in deinem Leben sein? Schließen möchte ich mit Josua 24, 15. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen und ihr erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt. Amen.